Hallo zusammen, ihr hört mal wieder eine Intermezzo-Folge. Das mal mit der Miriam Sutter. Sie ist Journalistin, die vorwiegend über feministische Themen schreibt und eine mega geschätzte Kollegin von mir. Wir haben immer wieder miteinander zu tun. Letztes Jahr haben wir an einem Buch zusammengeschrieben. Das heisst, ich bin Sexarbeiterin, geht um Sexarbeit in der Schweiz. Kann ich euch gerne in den Shownotes verlinken. Und gerade kürzlich haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen für ihren Podcast, den sie mit der Lisa Christ zusammen macht. Der heisst «Faust und Kupfer». Auch sehr empfehlenswert, kann ich euch auch verlinken. In diesem Podcast habe ich über Schwangerschaft, Geburt und Feminismus geredet. Könnt ihr gerne reinhören, wenn es euch interessiert. Und jetzt in unserem Gespräch aber wird es um Verhütung gehen. Ich weiss, dass es ein Thema ist, das viele von unseren HörerInnen interessiert und beschäftigt. Und Miriam erzählt sehr eindrücklich und nachvollziehbar über ihren Leidensweg mit der Pille und anderen Verhütungsmitteln und stellt dort die Frage, wieso tun wir uns das überhaupt an? Wir haben das Gespräch bei uns im Garten aufgenommen, das heisst, ihr hört wahrscheinlich ab und zu ein bisschen Vogelgezwitscher etc. Aber das tut dem Inhalt des Gesprächs keinen Abbruch. Also, hier ist Miriam. Viel Spass beim Hören.
Hoi, liebe Miriam.
Hoi, Naomi.
Wir machen jetzt Full Disclosure. Wir haben vorher schon etwa 2 Stunden geredet über das Thema Schwangerschaft und Geburt für die Podcast.
Richtig.
Faust und Kupfer mit Lisa Christ. Und jetzt soll es aber noch um etwas gehen für untenrum. Und zwar habe ich dich gehört, in so einem Faust und Kupfer in der Folge, wie du hast das Thema Verhütung gestreift. Du hast eben dann nicht ausführlich erzählt, sondern einfach kurz gestreift und von deinen Erfahrungen erzählt. Und es hat mich mega interessant gedacht, jetzt für einen untenrum Podcast, weil wir auch immer wieder Frauen schreiben von ihren Erfahrungen mit Verhütung, entweder gut oder schlecht, in den meisten Fällen schlecht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genau.
Ja, wir machen es, glaube ich, so, wie wir es immer machen bei untenrum, dass du einfach mal anfängst beim Anfang. Mhm. Wenn du schon das erste Mal einfach verhüten, wieso, mit was?
Mhm. Also ich glaube, ich bin diesbezüglich ein recht klassischer Fall. Ich habe angefangen verhüten, als ich meinen ersten Freund hatte. Und zwar bin ich dort etwa 14 oder so. Knapp 14. Und dann hat es natürlich geheißen, du gehst zum Frauenarzt, was natürlich auch super war in Richtung. Und dann fährst du eh an, so ein bisschen zum Frauenarzt zu gehen und dich mal untersuchen und so. Und dann ist es aber einfach, auch das ist, glaube ich, klassisch wirklich so gewesen, dass es halt nur Pillen gegeben hat. Und es hat mich dann gar nicht so fest interessiert, was es alles gibt.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Weißt du noch, wie du bist aufgeklärt worden von der Schule? Was sind dort für Verhütungsmittel vorhanden
gewesen? Mega guter Punkt, weil das ja in dem Alter fast so ein bisschen parallel perverserweise, also finde ich, müsste eigentlich viel früher sein, aber okay. Ja, also so wie ich mich erinnere, hat es dort wirklich einfach Pillen und Kondom. Vielleicht noch die Spirale. Aber das hat dann schon den Vibe gehabt von, das machst du dann, wenn du ein Kind hast. Also für dich jetzt in deinem Alter, wo du bist, gibt es eigentlich nur Pillen. Oder halt eben das Kondom. Und eben, ich bin halt auch in diesem Mindset drin gewesen und so. Und von daheim aus ist das eigentlich jetzt auch nicht das Megathema gewesen, dass es da eine grosse Vielfalt gibt oder so. Ist natürlich auch schwierig für ein junges Mädchen, dann sich zu überlegen, sollen wir jetzt hier eine Spirale reinhauen oder so.
Hat die Frauenärztin oder der Frauenarzt informiert?
Da weiss ich im Fall nicht mehr genau. Also ich war bei einem Frauenarzt, beim gleichen wie auch meine Mami hat. Und eigentlich, wo der dazu mal und eigentlich noch schön, weil das der Frauenarzt war, der meine Mami betreut hat, wo sie schwanger war mit mir. Also das habe ich eigentlich noch herzig gefunden und so. Und das ist aber nicht gross diskutiert worden, was es alles gibt, sondern einfach, ob jetzt die Pille kann verschrieben werden oder nicht, irgendwie so. Und dann habe ich die angefangen. Und ich weiß halt auch nicht mehr, was das für eine war. Wahrscheinlich irgendeine Mini-Pille oder so, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie die geheissen hat. Und dann habe ich die angefangen. Und habe eigentlich dort, weißt du, auch gar nicht, ich habe mir halt einfach gar nicht überlegt. Ich habe einfach gewusst, das ist jetzt die Pille und jetzt kannst du ohne Kondom Sex haben, basically. Mir ist es eigentlich um das gegangen. Und ich glaube, das geht vielen so in diesem Alter. Ich habe die ganze Pubertät lang eigentlich dann immer verschiedene Pillen genommen, verschiedene Sachen, also Kombinationen ausprobiert und so. Aber ich habe nie in Frage gestellt, soll ich etwas anderes nehmen oder etwas anderes machen oder so. Genau. Und ist auch nie froh. Also es hat mich zwar dort schon von Stress, dass das so an mir hängt und nicht so fest an meinem Partner. Meine Freunde haben auch immer, ich hatte zwei Freunde in meiner Pubertät, die haben sich auch immer finanziell beteiligt an meiner Pille, weil ich das so haben wollte. Ich habe aber nie Geld für Kondom, weil ich habe gefunden, nein, scheiss mich an. Und wir haben sie dann auch nicht gebraucht, so quasi, nicht so wirklich. Dann ist das und je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich dann gemerkt, dass mich das anfängt zu stressen, weil ich wirklich das Gefühl bekommen habe, ich verträge das einfach nicht. Egal, was ich nehme, egal, was für eine Pille das ich nehme, immer ist irgendetwas.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Migräne oder zum Beispiel irgendetwas mit der Haut. Da bin ich zwar recht bläst gewesen, da hatte ich jetzt eigentlich nie mega Probleme gehabt, aber irgendwie... Was für mich am schlimmsten war, ist eigentlich die Depression, die dann angefangen hat. Das hat auch noch andere Gründe gehabt, wie so oft, aber für mich war das wirklich crazy gewesen, dann erst später, als ich das Hormon abgesetzt habe. Das erzähle ich dann nachher noch ein bisschen. Aber für mich war erst rückblickend klar gewesen, ah, dort hat das so fest angefangen, mit diesen depressiven Schüben halt.
Und wie hat die ausgesehen? Kannst du das ein bisschen dazu?
Ja, also... Ich bin einfach extrem traurig gsi. Ich hatte extreme Stimmungsschwankungen gehabt. Und ich habe mich so mega nicht mehr in touch with myself gefühlt. Ich habe mich mega fest so emotional und psychisch wie von mir entfernt gefühlt. Und das ist halt noch so tricky, weil du bist in einem Alter, wo das einfach passiert, oder? Deine Hormone machen das ja sowieso schon. Du fühlst dich sowieso schon so die ganze Zeit. Aber ich habe einfach gleich gemerkt, das ist irgendwie nicht normal. Das bin nicht ich. Da ist etwas komisch. Und dann habe ich die Pille dann auch irgendwann absetzen. Und dann ist etwas passiert, was ich jetzt auch rückblickend eigentlich... Also ich will nicht sagen fahrlässig, aber eigentlich... sorry, eigentlich ist es fahrlässig, was dort passiert ist. Ich habe dort schon die Diagnose gehabt, Depression. Das habe ich irgendwie mit kurz vor 20 oder so bekommen. Was eine mega Erleichterung war für mich, weil du weißt endlich, ah, das kann man angehen und na und so. Und dann habe ich, eben, das ist ein Prozess gewesen, wo Hand in Hand gegangen ist, und dann die Pille abgesetzt. Und habe aber immer noch nicht so recht geschnallt, das kommt im Fall einfach von jeglichen Hormonen. Es ist egal, wie du die zu dir nimmst. So.
Und du hast dann, zu diesem Zeitpunkt wie lange Pillen genommen gehabt?
Sicher 5 Jahre. Durch. So. Ja, immer wieder durch. Und dann... bin ich zu meinem Frauenarzt und habe eben gesagt, ja, ich will die Pillen nehmen und so. Und habe gesagt, ich habe die Diagnose Depression. Und er hat mir dann... Nein, ich muss noch schnell etwas anderes erzählen. Ich habe die Diagnose Depression bekommen und die Diagnose Endometriose. Das ist alles so ein bisschen zusammengekommen. Es war doch eine sehr intensive Zeit, ich merke jetzt gerade, wenn ich es so erzähle. Und so jung, weißt du, so...
Und kannst du schnell sagen, was Endometriose ist, für die Leute, die es nicht kennen?
Endometriose ist eine Krankheit, die dazu führt, ganz vereinfacht gesagt, dass sich eigentlich so Zellhäufchen von deiner Gebärmutterschleimhaut absondern und dann irgendwo anders in den Körper hingehen. Also zum Beispiel auf den Blinddarm. Das war bei mir so. Sie haben zuerst gemeint, der Blinddarm ist entzündet und haben ihn rausgenommen und haben erst dann gesehen, der ist eigentlich komplett gesund. Aber auf dem Blinddarm hat es halt die Zellhäufchen, die sich dort, die wachsen eigentlich dann an diesem Organ.
Und wuchern dann auch, glaube ich?
Genau, die wuchern oder die können wuchern und die werden halt mit jedem Zyklus aktiv, logischerweise. Und solange sie dort sind, wo sie bleiben, machen sie ihren Job und ist alles gut. Aber sobald sie noch anders sind, tut es halt sehr weh. Es kann dazu führen, dass die Eileiter verkleben, eben durch die Wucherungen, die können auch einfach wehtun per se. Du kannst unfruchtbar werden durch das, etc. Also das ist Endometriose. Dann habe ich die Diagnose bekommen und hatte dann einen mega Clinch, weil ich die Depression, die Endometriose, Und dann passiert Folgendes, du kannst die Endometriose hormonell behandeln und in Schach halten. Oder probieren sie in Schach zu halten, dass sie halt nicht jeden Monat aktiv wird, oder?
Und die einzige Möglichkeit ist ja sogar hormonell, gell?
Genau.
Oder also, es gibt keine Studie dazu.
Genau. Mhm. Man geht bis heute davon aus, dass man sie so gut in Schach halten kann. Du kannst sie auch rausnehmen. Man macht es nicht so gerne, weil man kann sie nicht, also wie ich es verstanden habe, du kannst sie nicht mega gut lokalisieren, dass sie abgeschnitten lokalisiert ist quasi. Es kann sein, dass du reinschneidest bei der Operation und dann spreaden. Also dann hast du sie grösser als vorher. Und das ist ein Risiko, das halt viele nicht eingehen wollen. Genau. Und dann gibt es die Hormontherapie, die du kannst machen für die Endometriose. Und es gibt auch noch die Möglichkeit von einer 3-Monats-Spritze. Und das ist das, was ich gemacht habe. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, rückblickend finde ich das eigentlich wirklich skandalös. Dass mir jemand, der gewusst hat, dass ich eine Depression habe, die 3 Monate Spritze verschrieben hat. Weil zudem gibt es, und das weiss man mittlerweile, Studien, das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, oh ja. Wenn du Depression hast, im Kontext der hormonellen Verhütung.
Weil du sie verstärkst.
Weil es einfach so ein ultimatives... Es ist ja wie ein Polster, wo du dort reingespritzt überkommst, oder? Und das ist von der Idee her ist es ja nicht schlecht. Du hast es nicht in deinem Magen zum Beispiel. Das heisst, wenn du Durchfall hast, ist es safe. Du musst nur alle 3 Monate gehen. Also wenn du das gut vertreibst, dann ist das, kann das sicher auch etwas Gutes sein. Aber es ist so etwas, wo dir einfach so dort reingeballert wird, weißt du, so viel. Und wenn deine Psyche empfindlich reagiert auf das, dann ist das einfach dumm. Und dann habe ich das gemacht. Wahrscheinlich so ein halbes Jahr oder 9 Monate lang oder so. Und habe dann wirklich, also dort ist die Depression ist wirklich auf dem Peak gewesen nachher. Und dann mitgecheckt, so, hey, das muss einfach an diesen Hormonen liegen. Und das hat mir aber auf dem ganzen Weg nie jemand gesagt. Nie, das sind alles Ärzte gewesen, muss ich auch noch sagen. Niemand von denen hat mir gesagt, hey, das kann im Fall einen Zusammenhang haben. Oder mein Hausarzt hat mich auch nicht gefragt, wie verhütet sie, nehmen sie Hormone? Überhaupt nicht. Und das habe ich krass gefunden.
Du bist auch noch in psychologischer Betreuung, mhm. Oder psychiatrischer?
Mhm. Also ich war dort in einer Gesprächstherapie, die ich nicht mega lang verfolgt habe, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass mir dort auch die Antidepressive einfach schon mega gut geholfen haben, aus dem rauszukommen. Weil ich wirklich einfach das Gefühl hatte, ich sage dem immer so, meine Chemikalien in meinem Kopf sind nicht so gut aufeinander abgestimmt gewesen. Und ich glaube, als sich das dann gelöst hat, hat das gelenkt. Das ist nicht therapeutisch notwendig, sie zu begleiten, glaube ich.
Aber die haben sich auf jeden Fall auch nicht erkundigt.
Nein, das ist nie. Verhütung war nie ein Thema gewesen.
Krass.
Und dann habe ich erst gecheckt, als ich es abgesetzt habe ich überhaupt kein Hormon mehr genommen. Wahrscheinlich so 2 Jahre oder so. Ich hatte dort gerade in dem Moment auch keine Beziehung mehr gehabt, also keinen Partner mehr gehabt. Und habe dann dort gemerkt, so, fuck, wie krass ist der Unterschied, wie viel besser dass es mir geht, wenn ich kein Hormon nehme. Und seitdem habe ich wirklich gesagt, ey, das mache ich im Fall nie mehr. Das mache ich einfach nicht. Das ist mir zu riskant. Und bei mir war es wirklich wegen der Psyche. Aber ich habe auch gemerkt, wie sich wie mein Körper wie so mehr wieder einbalanciert hat mit sich selber. Ich habe mit meiner Mens irgendwie viel weniger Trouble gehabt. Ich habe mich so mega in meinem Körper daheim gefühlt. Und dann ist aber halt gleich die Frage, wie verhütet ist. Weil Kondom ist mir halt einfach viel zu unsicher. Das ist so eine Panik bei mir. Und ich habe dort erst letztens mit einer Freundin über das geredet, genau über das Thema. Was gibt es alles, wo bist du bereit, welche Abstriche zu machen? Weil du musst immer irgendwelche Abstriche machen. Und dann haben wir auch gesagt, hey, weißt du, das beeinflusst wie auch deine Sexualität mega fest. Wenn du weißt, das Kondom kann kaputt gehen, es kann abrutschen. Ich bin von ihm abhängig quasi, dass er das auch richtig anlegt. Also ja, ich kann es ja selber machen, aber er hat es an, er hat das Gefühl dafür, wie es hebt und so. Und dort reden wir jetzt nur von, oder rede ich jetzt nur von Partnerschaft, aber mit One-Night-Stands never. Ich hatte viel zu fest Angst gehabt.
Und das ist ja interessant, weil ja viele Männer genau in dieser Situation sind, wo sie ihre Frau vertrauen oder müssen vertrauen oder ihr es einfach in die Hände legen, weil sie halt nicht anders können oder wollen.
Mega fest. Mega fest. Mhm. Und dann habe ich mir halt angefangen, Gedanken zu machen und was mache ich jetzt und nicht. Und dann bin ich mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen. Und habe dann, ja, musst du halt wirklich auch überlegen, was machst du jetzt, weil Kind ist für mich einfach, also kein Thema und es ist für mich wie das Wichtigste war, das verhindern, eine Schwangerschaft verhindern, oder? Das ist dann noch anders, weil eben Geschlechtskrankheiten vermeintlich in einer monogamen Partnerschaft weniger ein Thema sind. Heute ist es auch noch mal ein bisschen anders, weil wir jetzt eine offene Beziehung haben. Aber damals am Anfang war es ganz klar monogam gewesen. Und dann, muss ich im Fall ehrlich sagen, kann ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern, weil es einfach schon 11 Jahre her ist. Aber dort haben wir mit Kondom verhütet. Und dann eben habe ich gemerkt, das ist mir irgendwie zu unsicher, das ist mir zu fest ein Stress und so. Und dann tatsächlich habe ich eine Zeit lang wieder Pillen genommen. Weil ich einfach, weil es mich so angeschissen hat, dass eben an allem hängt irgendetwas, alles ist irgendwie auf seine Art mühsam. Und ich hatte so Angst, mir etwas einzusetzen. Mhm. Also vor einer Kupferspirale hatte ich sehr Angst dort. Und mir ist auch immer gesagt worden, ich habe dort noch meinen Frauenarzt gewechselt, aber von beiden Frauenärzten ist mir immer gesagt worden, das macht man eigentlich erst nach der Schwangerschaft. Also das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen. Mir ist abgeraten worden von dem. Egal ob Kupfer oder Hormon. Und dann ist das für mich halt, ja, ich meine, du vertraust ja und denkst, also gut, dann halt nicht und so. Und dann habe ich ausprobiert den Nuva-Ring, was ja auch Hormone sind, wieder eine andere Pille ausprobiert, ganz niedrig dosierte. Stäbli habe ich immer ganz eine grusige Vorstellung gefunden, das in meinen Arm reinzutun. Das ist, ja, oder ich glaube am Oper, ich weiß es nicht, ich da nicht wollen. Aber sonst habe ich eigentlich alles ausprobiert, was man irgendwie kann. Und diese Pille habe ich dann ein bisschen besser vertreibt, aber habe dann irgendwann auch wieder gefunden, hey, nein, ich will das einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr in meinem System und habe wieder einen Unterschied gemerkt von meiner Psyche her. Und das war für mich dann der endgültige Entscheid gewesen. Ich meine, ich bin dort Anfang, Mitte 20 gewesen, Mitte 20 mittlerweile und nicht mehr also von den Hormonen her nicht mehr pubertär eingestellt, weißt? Mhm. Und dort war für mich klar, hey, das hat einen Einfluss auf mich, ich möchte das nicht mehr. Genau, und dann hat es aber gleich ein paar Jahre gegeben, wo dann halt wieder die Kondome gewesen sind, oder eine Zeit lang habe ich auch, dort habe ich aber immer noch hormonell verhütet, weiterhin habe ich zum Beispiel Temperatur ausprobiert, also ich habe wirklich alles ausprobiert. Und irgendwann ist es halt dann darauf zugelaufen, dass ich mich müssen mit dem Gedanken auseinandersetzen. Also dann ist es halt eine Spirale. Dann muss es eine Spirale sein, weil ich mag das alles andere einfach nicht mehr. Und gleichzeitig parallel habe ich halt wie eine so die ganze feministische Entwicklung durchgemacht und mich viel mehr angefangen zu interessieren, auch für den feministischen Aspekt von der Forschung, von der Verhütung oder Verhütung allgemein. Und habe das aus diesem Blickwinkel anschauen. Und bin dann halt auch immer wie hässiger geworden, weil ich einfach gefunden habe, es kann doch nicht sein, dass sich einfach immer die Person mit dem Uterus und mit dem Zyklus einfach in so einen Stress muss reingehen. Das ist mir schon, logisch, weißt, es leuchtet mir in mir, die Personen können schwanger werden. Und unser Körper funktioniert halt nun mal anders, als wenn du das alles nicht hast und bla bla bla. Aber es hat mich hure genervt, weißt, dass es zum Beispiel nie ein Thema ist bei irgendwelchen Männern, wo ich Sex hatte, mit auch über längere Zeit, dass man zum Beispiel halt auch über eine, ich weiß gar nicht, wie heisst das bei Männern, nicht Sterilisation, eine Vasektomie, wo man auch wieder rückgängig machen könnte. Ich habe nicht mal gewusst, dass es das gibt, hure lang.
Es ist mega interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe in meinem Freundeskreis auch schon ein paar Mal die Männer gefragt, wieso das nicht in Frage kommt. Und wir haben sogar Freunde, die drei Kinder haben und wissen, dass sie nicht noch mehr Kinder wollen. Und der Mann will auf keinen Fall noch mehr Kinder. Dann habe ich gesagt, ja, und dann lässt du einfach unterbinden, oder? Und er so, nein, niemals. Und für mich geht es im Fall in die gleiche Richtung, wie so das, oh nein, zum Urolog, nein, gar nicht. Mm. Also so ganz eine komische Scham oder ein Unwillen, sich mit seinen Geschlechtsteilen auseinanderzusetzen, wenn doch in fact eigentlich dein primärer Geschlechtsteil einfach das ist, wo du dein ganzes Leben mit dran hast rumgespielt. Es, ist so, es gibt so eine Hyperpräsenz von, ja, Penis überall.
Ja.
Also es ist so eine ganz eine komische, wie eine Double Standard.
Mega, es ist mega gut, dass du das sagst, weil es hängt so viel dran an dem. Also ich glaube, auch oft ist so eine unterbewusste Angst vor einer Entmännlichung ganz klar, was ich in einem Dorf auch noch nachvollziehen kann. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich check, dass man so sozialisiert wird, dass einem das bedeutet. Denn, wie du sagst, einerseits, und das weiss man ja, sogar schon im Bauch, bevor du auf die Welt kommst, tun die Buben ein bisschen mehr an sich rumspielen als Mädchen. Oder die Babys mit Penis. Und das wird nachher auch encouraged. Und bei den Mädchen wird's, oder bei den Kindern mit Vagina wird es mit Scham behaftet. Blablabla. Bla, bla. Das ist dann ein anderes Thema.
Genau, dein Geschlechtsteil aus Person mit Vulva ist dann, du hast keinen Penis.
Ja, genau. Und das ist ja auch alles innen und man muss es irgendwie speziell waschen und man kann es nicht einfach so und so da. Aber gleichzeitig, ich meine, für uns, für Menschen mit Uterus ist es einfach normal, dass du zum Frauenarzt gehst mit 13 und für sie halt nicht. Und das ist mega schambehaftet. Und an dem hängt ja so viel dran. Auch wenn es darum geht, sich zu testen auf Geschlechtskrankheiten. Hey, was ich im Fall höre von Freundinnen, das ist mad. Eine hat mir eine erzählt, sie ist das ist ein One-Night-Stand. Und dann hat sie ihm gesagt, hey, ich habe Chlamydien. Ziemlich sicher von dir. Es kann eigentlich fast nur von dir sein. Du dich doch testen, du kannst das behandeln mit Antibiotika, voll easy, ist kein Problem. Du merkst es eben wahrscheinlich nicht, weil Männer haben weniger Symptome. Hat er gesagt, nein, er merkt es nicht. Jetzt geht er das fröhlich noch anderen Frauen verteilen. Weißt du, Aber das hängt ja alles an dem dran, an dem Unwillen oder an dieser Nichtbereitschaft von Männern. Eben zum Beispiel für so eine Vasektomie. Das ist untouchable.
Und die Tatsache, dass es halt seit 60 Jahren etwas gibt, das ja funktioniert.
Ja, genau.
Die Pillen nämlich.
Genau.
Ja.
Und das ist auch lustig, wenn du sagst, nein, nein, ganz sicher nicht. Wenn ich Männer frage, ja, warum denn nicht? Ich verstehe, wenn du Angst hast, weil es ist ein Eingriff und es ist nicht ein kleiner Eingriff. Aber warum denn nicht? Ja, das ist mir einfach zu mühsam und nachher hast du den Eingriff und nachher hast du die Schmerzen und ich so, lass zu. Jede Frau kann ihr ein Lied singen von ihrem Struggle, wo sie seit 14 die allermeisten hatte. Und jetzt gehst du einfach in das Spital und machst das. Und nach 2-3 Wochen ist das vorbei. Das ist ein Blessing, my friend. Ich bin seit irgendwie bald 20 Jahren ist das einfach ein Struggle. Also weißt, aber natürlich jedem seine körperliche Autonomität. Aber es ist einfach so eine Haltung, wo mega fest daraus resultiert, dass es immer, immer der Frau ihre Hauptaufgabe ist, weil sie kann schwanger werden.
Und es ist ja auch so, dass man hat hormonelle Verhütung an Männern austestet und dann zum Schluss ist gekommen, dass man es ihnen nicht zumuten kann.
Mhm.
Das, was man seit Jahren den Frauen zumutet.
Richtig. Oder was ich auch, also nicht lustig, aber so ein bisschen tragisch gefunden habe, ist bei dieser einen Impfung, Corona-Impfung, wo man dann wieder zurückgezogen ist, AstraZeneca. Ja, weil es so eine hohe Gefahr von Blutgrinsel gegeben hat. Und dann hat man die Studie verglichen mit denen von der Pille. Und diese Gefahr ist viel höher. Und seit Jahrzehnten findet man, ja, da kannst du schon reden, das ist nicht schlimm. Und bei der Impfung, oh nein. nein. Wahnsinn. Und dann liegt der Verdacht natürlich sehr nah für mich in meinem Kopf. Ah, wenn es bei den Männern auch gefährlich werden mit den Blutgrinseln. Okay, aber bei uns kein Problem. Lungenembolie, never mind. Schon krass. Mhm. Jedenfalls habe ich mich dann irgendwann dafür entschieden, für eine Spirale. Und habe mich dann informiert und irgendwie einen Überblick verschafft, was es alles gibt. Und habe eben sicher keine Hormone mehr wollen, auch nicht lokal. Und habe mich dann entschieden, es ist ein bisschen speziell, Und ich habe letztens herausgefunden, dass man das gar nicht mehr einsetzt, weil es nicht so sicher ist, offenbar. Okay. Aber bei mir ist alles gut. Es ist eigentlich ein Ball. Und der ist auch aus Kupfer. Der funktioniert gleich wie die Spirale aus Kupfer, aber du musst sie nicht angüffeln, quasi. Es gibt ja die Spirale, die ist wie ein T. Meines Wissens noch habt ihr einfach so. Mhm. Dann gibt es ein Fädeli. Das musst du wie angüffeln. Und bei diesem Ball, der ist relativ neu, immer noch ist man wieder davon ausgegangen, der hebt durch seine Spannung. Der hat natürlich das Fädeli, das du wieder rausnehmen kannst. Aber sonst hebt er einfach und kommt fast nicht an der Wand der Gebärmutter.
Und ist aus welchem Material?
Ist aus Kupfer. Und darum habe ich mich dann für den entschieden. Der ist auch so ein bisschen kleiner noch und ich habe eine eher kleine oder schmale Gebärmutter. Genau, und dann habe ich mich für das entschieden und habe mir das einsetzen lassen. So schlimme Schmerzen, und ich weiss, ich sage das zu dir, der eine Geburt gemacht hat, aber für mich Top of the Pops Schmerzen von meinem Leben. Oder sicher in der Top 3.
Jeder Schmerz ist valide.
Ja, genau.
Ah, krass, scheiße.
Ganz schlimm. Aber ich kann mich...
Damit.
Hey,
wow. Wie tut man das einsetzen? Kannst du noch ein
bisschen... Ja, gerne. Man tut das wie in so einem... Es ist wie so eine Art ein durchsichtiges Stäbchen, glaube ich, wo das drin ist. Und dann wird das eingeführt durch deinen Muttermund, halt in deine Gebärmutter rauf. Und dann wie rausgeschoben. Sorry. Und dann sitzt das dort. Und in der Vorbereitung für den Eingriff, der ist ohne Betäubung, der ist auch nicht lang eigentlich. In der Vorbereitung habe ich ein Medikament genommen, wo deinen Muttermund so ein bisschen weich macht und so ein bisschen mehr öffnet. Dass es wenigstens nicht ganz so schlimm ist. Und ich muss jetzt auch zugeben, dass ich das zu früh genommen habe. Ich hatte nicht irgendwie eine mega stressige Zeit gehabt beim Arbeiten und habe das nicht so, es ist mir einfach wie untergegangen.
Und du bist aber im Vornherein gut informiert worden.
Ja, mhm. ja, mega. Und haben das dann genommen und dann hat sie mir gesagt, ja, wann haben sie das genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, um die Zeit. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist zu früh. Jetzt kann es sein, dass die Wirkung halt schon ein bisschen nachgelassen hat. Und das war auch etwas, was vielleicht noch erwähnenswert ist. Das war ein Fehler, in Anführungszeichen, von mir. Das ist klar, ich habe das Medikament nicht richtig angewendet. Aber die Arztassistentin, die mir das gesagt hat, die hat mich mega gecharged. Also die hat mir mega fest das Gefühl gegeben, von so, kannst du nicht mal das richtig machen oder irgendwie so. Und ich war sehr nervös vor dem Eingriff und ich habe das auch klar gesagt. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich Angst habe vor dem. Und das habe ich sehr seltsam gefunden, weil eigentlich die Frauen, die bei dieser Arztpraxis arbeiten, die ich bin, sind eigentlich cool und nett. Mhm. Vielleicht hat sie einen schlechten Tag gehabt, aber die hat mich wirklich gejudged. Ja, und dann war der Eingriff. Und das hat mega wehgetan, nicht lang, aber mega wehgetan. Und mich hat es nachher einfach abgelegt. Und ich bin noch 20 Minuten wieder so da gelegen. Und nachher, die paar Tage nachher, waren auch unangenehm gewesen, aber ja, der erste Zyklus war mega unangenehm gewesen mit dem Kupferding. Also ich habe eigentlich 4 Wochen durchgehend mega Kreuzschmerzen gehabt. Wirklich, ich bin mir vorgekommen wie Frida Kahlo. Ich bin nur so im Bett gelegen und habe von dort aus alles irgendwie, habe von dort geschafft. Ich konnte tageweise nicht arbeiten und so. Also es war wirklich nicht cool gewesen. Und dann habe ich gefunden, also gut, jetzt bin ich halt eine von denen, die es halt nicht verträgt. Das gibt es auch. Jetzt muss das halt wieder raus. Und habe dann mit meinem Arzt telefoniert und dann mit der Assistentin und so. Und die haben dann alle gesagt, ja, es kann halt sein, kommen Sie doch nochmal, wir schauen es an, ob es richtig ist und so. Wenn Sie es dann möchten rausnehmen, können wir das machen.
Bei Kupfer weiss man doch auch nicht genau, bis jetzt nicht, wie genau das funktioniert.
Richtig. Mhm. Man geht einfach davon aus, es funktioniert, weil es funktioniert.
Ich habe in der Studie, dass es funktioniert.
Genau.
Und dann kommt es einfach mal rein, aber ja.
Genau. Und dann, und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du allergisch bist. Eigentlich sollte das nicht beeinflussen. Aber wie du sagst, man weiss es einfach nicht so genau. Und dann habe ich den Termin gemacht und habe gefunden, also gut, jetzt nehme ich es halt raus. Schon wieder mega Anschiss, weil das Ding ist ja auch noch teuer. Es kostet irgendwie 450 Stutz, das reinzumachen. Und du hast 5 Jahre.
Nicht zahlt die Krankenkasse und notabene.
Natürlich gar nicht. Ohne Zusatzversicherung, sowieso nicht. Und dann, am Tag, wo ich den Termin hatte, um es rauszunehmen, einfach weg gewesen. Und seitdem habe ich eigentlich keine Beschwerden mehr.
Das ist jetzt wie viele Jahre her?
Das ist noch nicht lange her. Ich glaube, das ist jetzt habe ich sie etwa 3 Jahre oder so drin. Ich glaube, ich müsste es wieder mal checken, aber ich bin mir recht sicher. Es sind etwa 3 Jahre.
Und mega gute Erfahrungen.
Hey, ja, und ich bin einfach mega happy, weil ich, ja, jetzt weißt du, wenn ich an das denke oder jetzt auch, wenn ich es erzähle, erscheint es mir völlig absurd, dass ich so lange das alles auf mich genommen habe. Obwohl es wahrscheinlich, ich komme mit 14 jetzt vielleicht noch nicht gerade, aber vor 20 wäre es vom Körperlichen her nämlich auch möglich gewesen, das einzusetzen. Und ich hätte mir einfach können noch weitere 10 Jahre Mühsamkeit ersparen. Und ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass man schon in der Schule besser aufklärt. Ich weiss nicht, wie es heute ist, muss ich sagen, aber das war bei uns kein Thema gewesen. Oder dass man einfach von dem Ding wegkommt, von Pillen ist das Einzige für die jungen Frauen. Weißt, ich habe mir auch überlegt, wenn ich Pillen nicht genommen hätte in meiner Pubertät, dann wäre doch die anders verlaufen. Schon nur mit dieser Depression. Aber hätte ich mich als Frau auch anders entwickelt, wenn ich mich in dieser Zeit nicht so entfernt gefühlt hätte von mir? Also nicht noch zusätzlich mehr, als du dich eh schon. Eben, Pubertät ist sehr oft eh schwierig.
Aber mega fest, das hat ja einen extremen Einfluss auf die Sexualität und auf die persönliche Entwicklung. Das finde ich schon.
Mega.
Gerade in diesem Alter.
Mega. Und was für mich, das habe ich vorher noch vergessen aufzählen, auch noch eine Nebenwirkung, das ist einfach krasser Libido-Verlust. Also zero. Und das ist ja so komisch, weil dann wird sie hinfällig eigentlich pillen. Wenn du keine Lust mehr hast
auf Sex. Sie tut sich selber eigentlich
abschaffen. Aber sie tut sich nur abschaffen, wenn du sie nimmst. So. Also wie ist die Katze? Wie heisst die Katze, die gleichzeitig tot ist und lebendig?
Ah, genau.
Schrödingers Libido ist es eigentlich.
Mega gut, das ist der Titel von dieser Podcast-Folge.
Und vor allem, weißt, das ist mir dann auch so eingefahren, als ich mich erst mehr angefangen habe, informieren und es eben auch feministisch anschauen. Das finde ich schon noch heavy, dass einfach gesagt wird, ja, ist halt so. Ist halt mühsam, musst halt durch. Weißt, es wird nicht, oder auch wie der ganze weibliche Körper funktioniert, es ist im Fall nicht normal, dass du unerträgliche Krämpfe hast. Es ist nicht normal, dass du sehr viel Blut verlierst. Und es ist nicht normal, dass du depressiv wirst. Das
ist
nicht normal. Und
gleichzeitig wird ja noch von dir erwartet, dass während der Menstruation, wo ja viele Frauen auch überhaupt ohne hormonelle Verhütung und so starke Schmerzen erlaufen, dass dann gleich einfach noch geschafft wird und es ist ein extremes Tabu, dann frei zu nehmen und das ist total mit Schuldgefühl behaftet, wenn du mal einen Tag frei machst. Du hast jetzt gesagt, du hast frei gemacht vom Schaffen. Frei gemacht.
Ja, also voll.
Du bist eigentlich leidend daheim gelegen. Aber dass dann so viele Frauen noch durchpushen und noch Schmerzmittel
hey.
Nehmen.
Hey,
du
mega.
Du hast extrem starke Schmerzmittel gegen ihre Periode Krämpfe.
Mega. Ich habe halt das Glück, dass ich freischaffend bin. Also grösstenteils. Und es ist ja nicht nur Glück, es ist ein Blessing und ein Curse. Aber in Bezug auf das kann ich mega flexibel arbeiten. Und ich, weil ich ja meine Chefin bin, gebe mir dann selber ein Period Leave. Also ich tue mir das mega antrainieren, dass wenn ich die Krämpfe habe, das ist bei mir schon ein Thema. Ich nehme auch Schmerzmedis, aber so ein Irfen oder so. Also jetzt nicht mega der Oberhammer und Buscopan und so. Für das Krampflösungsmedi. Und ich sage mir aber, so, du darfst jetzt im Fall einfach den ganzen Nachmittag auf dem Bett liegen und nicht arbeiten. Du darfst Netflix und du darfst Schoki essen und du darfst machen, was dir gut tut.
Du musst.
Du musst, genau. Und es ist voll easy. Mhm. Und ich glaube, das ist im Fall etwas, wo ich mega die Hoffnung habe, dass wenn mehr jüngere Frauen in die Arbeitswelt einsteigen als Chefinnen, wobei das ja auch ein Thema ist, nur weil sie eine Frau ist, ist sie nicht eine feministische Chefin, weil sonst wäre sie vielleicht gar nicht dort, etc. Aber ich habe schon das Gefühl, ich beobachte so ein bisschen eine Entwicklung von Frauen von unserer Generation, die das möchten anders machen. Und eben auch in Bezug auf Period Leave oder auf, hey, wieso hat es bei uns auf dem Witz eigentlich kein Tampon für alle oder so. Und das gibt mir auch so mega Hoffnung, Weil ich das Gefühl habe, also, ja, jetzt haben wir den ganzen Scheiß durchgemacht und dann ist es wenigstens für etwas, weil jetzt machen wir es wie anders und besser. Weil ich meine, die Arbeitswelt wäre so eine andere und einfach eine bessere, wenn du dich nicht mehr schämen müsstest, um zu sagen, hey, ich habe meine Tage, ich krepiere fast, ich bleibe daheim und das wäre absolut kein Problem.
Mhm. Ja, mega fest. Hast du noch irgendwelche Resources, die du empfehlen für Frauen, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen oder wechseln oder sonst interessiert sind?
Also ich glaube, jetzt so spezifische Resources wüsste ich ehrlich gesagt nicht mehr zum Vergeben. Ich weiss aber, mein wichtigstes Learning ist einfach mega fest, los auf deinen Körper. Es klingt so ein bisschen hippiesk, aber es ist halt einfach sehr wahr. Dein Körper sagt dir, wenn etwas nicht stimmt. Und es ist mehr als legitim, dann zu sagen, hey, das stimmt für mich nicht. Mega wichtig finde ich auch, wechseln den Frauenarzt oder die Frauenärztin, wenn die Person dich nicht bedingungslos unterstützt. Wenn du irgendwie das kleinste Anzeichen hast, von ja, die Person will mir etwas aufschwätzen oder die nimmt mein Anliegen nicht ernst, einfach wechseln. Das macht einen mega Unterschied, finde ich. Und sonst, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil die Informationen wären ja wie da, man muss sie sich halt einfach leider selber holen.
In mühsamer Arbeit zusammensuchen. Richtig. Ausser, es gibt auch ein Buch, nämlich Period Power.
Das wollte ich jetzt auch gerade empfehlen, genau von der, wie heisst sie, Maisie Hill. Genau. Ein super, 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 super Buch und mega lustig geschrieben. Oh mein Gott, ich liebe sie. Sie ist, glaube ich, Britin, oder? Ja. Ah, das merke ich so. Ja. Ich lese eben die...
Nein, so stimmt aufgeregt gar nicht. Und gleich...
Ja!
Mega informativ und witzig und kurz.
Mega! Ich wollte gerade sagen, ich lese die deutsche Übersetzung, aber das stimmt gar nicht. Ich lese die englische Version. Und es ist einfach mit so britischem, trockenen Humor so gut. Und das ist mega empfehlenswert, weil es dort wirklich auch fest darum geht. Und ein mega schöner Ansatz, geht ein bisschen das rein, was wir vorher gesagt haben, dass du mit deinem Zyklus kannst arbeiten und nicht gegen ihn musst kämpfen. Und ich nehme das immer wieder in die Hand, ich habe schon etwa ein Jahr oder so. Und du immer wieder, du kannst auch so kapitelweise lesen, das finde ich auch noch gut. Und es ist, das ist einfach so spannend, wie das wirklich so eine grundlegende Haltungsfrage ist. Schaffst du mit deiner Periode oder siehst du sie als Gegnerin? Weil du hast sie halt nun mal. Und du hast sie ja theoretisch auch, wenn du Hormone nimmst, die sie unterdrücken. Das ist halt, ich bin schon ein bisschen ein Hippie-Mädchen vielleicht. Die Energien sind ja gleich da, weißt? Und der Körper ist und macht. Und es ist, egal wie fest dass du willst regulieren und unterdrücken und Zeug, es macht gleich immer irgendwie etwas. Und für das, wenn man das Gefühl so ein bisschen teilt, dann finde ich das Buch mega, mega empfehlenswert. Und it's a funny read. Mhm. Mega.
Mega. Super. Jetzt mache ich die Shownotes. Und ich würde sagen, dann sind wir da beim Ende angelangt. Hey, merci vielmals.
Danke dir.
Für deine Offenheit und deine Geschichte.
Mega gerne.
Das war «Untenrum», ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Naomi Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen unter untenrumpodcast.com. Auf Facebook oder neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.